Herzlich willkommen zum Podcast Erfolgskompass. Heute zu Gast ist eine Frau, die die juristische Branche nicht nur mitdenkt, sondern aktiv verändert. Dora Bertrand ist Gründerin der Paragraphinnen, einer der wichtigsten Plattformen zur Förderung von Frauen im Recht. Mit viel Praxisbezug, strategischer Weiterbildung und echter Vernetzung schafft sie Räume, in denen Juristinnen wachsen können. Neben ihrem Engagement als Unternehmerin und Netzwerkerin ist Dora Head of Business Development bei Dora Rechtsanwälte, wurde als jüngste Preisträgerin mit dem Justitia Award ausgezeichnet und zählt zu den 35 unter 35 des Brigitte Bierlein Frauenpreises. Und wir sprechen heute über ihren ungewöhnlichen Weg, den Mut zur eigenen Vision, strukturelle Herausforderungen in der Branche und darüber, wie Recht, Innovation und Female Empowerment zusammengehen. Hallo, liebe Dora.
Aus meiner Einleitung, ich werde schon ganz schön rot hier, aber danke auf jeden Fall, dass ich meine Geschichte mit dir und eben mit allen Zuhörerinnen teilen kann.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ich habe diese Introduction auch vorbereitet, weil du so viel gemacht hast und ich das unbedingt erwähnen wollte, weil ich das so, so spannend finde und du einen sehr spannenden Weg hinter dir hast.
Allerdings, ja. Der war lang, der war ungewohnt, aber ich finde, der trifft auf mich und auf viele Leute einfach zu. Ich finde, ich bin es halt sicher geben und ja, ich freue mich, wenn ich da ein bisschen so den Blick hinter den Kulissen anbieten kann.
Das führt mich gleich zu meiner allerersten Frage, weil mich das immer super interessiert. Damals, als ich angefangen habe, Jus zu studieren, haben viele mit mir angefangen, die eigentlich gar nicht Jus studieren wollten. Es war dann immer nur so eine Zweitlösung, Plan B, weil sie zum Beispiel...
Ja, genau.
Und deswegen meine allererste Frage, warum hast du dich für das Jus-Studium entschieden?
Ich war einmal in diesem Lager mit, ich wollte immer schon Jus studieren. Ich glaube, das habe ich immer wieder erzählt, aber ich bin in der Kanzlei von meiner Mutter groß geworden. Sie ist immer noch eine sehr erfolgreiche Anwältin in Kroatien. Und seitdem ich klein war, durfte ich halt immer mitlaufen. Also ich war die, die mit 12 was Diktate schreiben durfte. Ich durfte halt bei ein paar nicht so wichtigen Mandantenterminen dabei sein. Und ich habe immer diesen Praxisbezug miterlebt. Und da habe ich mir gedacht, wow, wie spannend ist das, sagen wir so, diesen Skillset zu haben, um eine erfolgreiche Anwältin zu sein. Da war ein bisschen Akquise dabei, ein bisschen Marketing, ein bisschen dieses Auftreten vor Gericht. Und das fand ich wahnsinnig cool. Und dann habe ich gewusst, ich werde Jus studieren. Und wahrscheinlich so wie viele anderen war ich dann absolut enttäuscht und entsetzt, als ich gesehen habe, wie dieses Studium tatsächlich aufgebaut ist und wie es halt aussieht. Aber ja, so bin ich halt eigentlich zum Studium gekommen.
Ich habe da gleich eine Zwischenfrage. Ist das Jus-Studium in Kroatien praxisbezogener als in Wien, Österreich?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe ja in Wien studiert und ich habe nichts anderes gekannt. Also ich habe so Kolleginnen und Kollegen gekannt, halt logischerweise, die in Kroatien das Studium gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass es viel anders ist. Ich glaube auch mit denen ich generell so in diesem kontinentaleuropäischen Raum rede, die sagen mehr oder weniger alle das Gleiche. Also ich finde, wenn man einen Vergleich ziehen würde, die es wirklich praxisbezogener lernen, weil es einfach die Praxis auch erfordert, sind sicher die Angloamerikaner. Bei denen wird es anders sein, aber drin kenne ich die gleichen Struggles, die wir eben auch haben. Also wir sitzen alle im gleichen Boot.
Bevor wir auf dieses Thema noch eingehen, eine andere Frage, die mich auch wirklich brennend interessiert. Du bist in Kroatien aufgewachsen, du sprichst fließend Deutsch. Ich finde, Deutsch ist eine wahnsinnig schwierige Sprache, vor allem wenn man es erst später lernt. Hast du irgendwelche Tipps, wie man eine Sprache so fließend lernen kann, wie du es gelernt hast?
Ich muss sagen, ich habe ein bisschen einen unfairen Startvorteil gehabt. Also ich war immer sehr sprachenaffin. Also ich spreche auch andere Sprachen fließend. Mir ist es nie schwer gefallen, die Sprache zu lernen. Ich habe aber nur einen Fehler in meiner ganzen Sprachlernerei. Ich färbe sehr ab. Also wenn du mich irgendwo hingibst, dann werde ich einfach den Akzent auch annehmen. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden aus Oberösterreich total viel Zeit verbringe, dann hört man es voll raus. Ich habe damals auch Deutsch in Niedersachsen gelernt. Also ich bin mit einem Hochdeutsch nach Wien gekommen. Das war auch eine absolute Challenge. Aber ich glaube, das, was am besten funktioniert, ist, sich einfach mit den Menschen zu umgeben und zu verstehen, dass man halt einfach Fehler machen kann. Ich spreche bei Gott nicht perfekt. Ich mache auch im Daily Business Fehler. Dazu hilft AI gewaltig, aber dazu kommen wir sicher auch noch später. Aber für alle, die strugglen, es ist wirklich schwierig. Ich finde, das muss man akzeptieren. Und man kann sich einfach nur mit Menschen umgeben, die bewusst mit einem die Sprache, die man lernen möchte, sprechen. Und dann wird es ein bisschen leichter, aber es ist eine Learning Curve. Und es ist einfach eine Reise, auf die man sich einlassen muss.
Und wie hast du das dann im Studium gemacht? Weil das Jus-Studium ist ja auch
Ja.
wahnsinnig schwierig. Du musst mal diese Texte verstehen. Und vor allem finde ich, am Anfang liest man sich das fünfmal durch, bis man da wirklich mal reinkommt in dieses juristische Fachjargon. Wie hast du das überwunden?
Vielleicht noch so eine kleine Geschichte nebenbei, die vielleicht allen ein bisschen Mut geben möchte oder Mut geben wird. Ehrlicherweise, diese ganzen Studienbücher, die wir kennen, ohne jetzt Namen zu nennen, ich finde, wir sind in der Regel alle Juristen, du lächelst schon, du weißt ganz genau, welche Bücher ich damit meine, die sind zum Teil in der 15., 20., was auch immer Auflage. Das heißt, diese Bücher würden in einer Sprache geschrieben, die heute nicht mehr zeitgemäß ist. Und sie reflektiert auch nicht den Kommunikationsstil, den Mandanten heute in der Praxis erfordern. Und das nicht zu verstehen, ist normal. Ich glaube, auch Leute, die Muttersprache Deutsch haben, kämpfen damit. Man soll sich einfach darauf einlassen und sich denken, das ist nicht die Sprache, der ich später begegnen werde. Ich habe extremst gekämpft. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber im ersten Semester steht irgendwo so auf der Literaturliste so ein Wörterbuch. Ich glaube, das heißt wirklich so Wörterbuch oder Rechtslexikon oder sowas. Ich habe irgendwie damit gelebt. Und dann habe ich noch nebenbei meistens entweder ein kroatisches Wörterbuch gehabt, wo ich versucht habe, Dinge nachzulesen. Aber es war eine Challenge. Aber ich glaube, das haben so Leute, die Muttersprache Deutsch haben, als auch Leute, die nicht Muttersprache Deutsch haben.
Das glaube ich auch.
Aber es ist einfach eine veraltete Sprache. Das muss man echt dazu sagen. Wenn man es vielleicht mit der heutigen neuen Literatur vergleicht, also vielleicht wenn man jetzt bürgerliches Recht nimmt, also diese großen, dicken Brocken, die man kennt, im Vergleich zu den Büchern, die heute vielleicht jüngere Juristen geschrieben haben, die sind didaktisch anders aufgebaut, die sind auch sprachlich leichter zu verstehen. Und ich finde, das wird auch die Zukunft sein. Ich weiß, du willst später noch auf das Studium zurückkommen, können wir auch sehr gerne tun, aber man soll sich den Druck wegnehmen. Es ist eine riesengroße Umstellung und einfach durch. Augen zu, so oft lesen, wie es geht, und einfach durch.
Wenn wir schon über das Studium reden, dann können wir zurückkommen auf den Praxisbezug, weil das möchte ich auch unbedingt ansprechen. Ich glaube wirklich, dass uns da viele zustimmen werden, dass das EU-Studium überhaupt nicht praxisbezogen ist. Weshalb glaubst du, ist das so schwierig, dieses Thema? Warum verändert man da nicht etwas? Oder warum, ja, versucht man da nicht ein bisschen progressiver zu sein, um das so provokativ zu fragen?
Schwierige Frage. Ich glaube, da gibt es auch noch einige andere, die eine viel, viel bessere Antwort als ich geben können. Ich möchte nur mitgeben, es ist immer schwierig, finde ich, bestehende Strukturen zu verändern. Ich finde, wir tun alle immer sehr leicht irgendwie mit, ja, warum ist das so? Am Ende des Tages ist es leider so und es ist in der Regel historisch gewachsen. So ähnlich wie die Rechtsbranche selbst, da gibt es einige Punkte, die wir aus heutiger Sicht absolut revolutionisieren wollen. Und das geht halt irgendwie nicht oder nicht von heute auf morgen. Wenn man so die junge Generation an Professorinnen und Professoren sieht und kennenlernt, dann merkt man, sie haben eigentlich genau die gleiche Ausgangslage wie wir. Sie wollen was ändern, aber es ist scheinbar historisch so gewachsen. Warum gibt es nicht mehrere Fächer, die so auf Vertragsgestaltung rausgehen oder auf Soft Skills oder so oder halt einzelne Programmpunkte? Weiß ich leider nicht. Die wären natürlich sehr willkommen. Aber man muss auch sagen, die Art und Weise, wie unsere Schul- und Bildungssysteme aufgebaut sind, ist eine komplett andere als das, was wir halt später erleben. Ohne jetzt mich komplett in Details zu verlieren, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, das wird kommen, das wird auch kommen müssen, weil die Praxis es fordert. Und die Ausbildung verlagert sich, also mindestens aus den Kanzleien, viel mehr Richtung Studium. Und das wird definitiv was sein, was in den nächsten Jahrzehnten sich ändern muss. Und sie arbeiten auch dran. Aber so wie oft im Leben sind wir alle ein bisschen ungeduldig. Ich inklusive. Aber ich weiß nicht, wie es dir da, wie du drüber denkst.
Ja, ich stimme dir zu. Ich denke mir, es hätte auch einen riesen Vorteil für die Kanzleien, wenn das Studium schon praxisbezogener wäre. Weil wenn du dann als Konzi anfängst, dann du startest eigentlich wirklich bei null. Was man
Ich würde sogar sagen, so
minus,
Minuspunkte.
ja, was man gar nicht realisiert. Man geht aus dem Studium raus und denkt, ich kann alles. Und ich finde auch, was du gesagt hast, zum Beispiel das mit der Legistik. Ich finde, wenn man im Studium schon einen Praxisbezug hätte, dann wüsste man vielleicht auch schon eher, was man später machen will. Weil zu meiner Zeit war das noch so, uns wurde beigebracht, die klassischen Rechtsberufe sind eben Anwältin, Richterin, Notarin, genau, fertig, aus.
Eventuell Unternehmensjuristin, eventuell.
Eventuell, das habe ich aber auch gar nicht so im Studium gehört, um ehrlich zu sein. Das habe ich dann später mitbekommen, als ich selber in einer Kanzlei gearbeitet habe.
Ich meine, am Ende des Tages, wir gehen halt hier mit Steuergeldern um, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Also wir zahlen einfach alle in diesen Topf und wie gesagt, die Anforderungen halt der Branche ändern sich. Und früher oder später wird diese Anforderung halt auch an die Universitäten kommen, auch an die Schulen. Also das darf man nicht vergessen. Ich finde, das ist so eine Kettenreaktion eigentlich. Nur schauen wir, wie die nächste Generation halt damit umgehen wird. Wird dauern.
Ja, das wird dauern, glaube ich auch. Rückblickend betrachtet, weil das habe ich mich auch immer wieder gefragt, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Es ist ja so, dass wir jetzt im Jurastudium wirklich die wichtigsten, fast alle Rechtsgebiete lernen. Also alles kann man eh nicht, es gibt dann auch ganz viele Wahlfächer, weil es so viele Rechtsgebiete gibt. Aber wir lernen sehr, sehr viel. Später in der Praxis wenden wir aber nicht explizit alles an. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, vieles ist ineinander verwoben. Du brauchst bestimmte Rechtsgebiete, um ein anderes Rechtsgebiet zu verstehen. Jetzt vereinfacht gesagt für unsere Zuhörerinnen, die keine Juristinnen sind. Aber trotzdem habe ich mich im Nachhinein immer wieder gefragt, wäre es nicht besser, dass wir uns schon im Studium auf etwas spezialisieren? Wie siehst du das?
Ich finde, Spezialisierung ist höchst persönlich und höchst schwierig. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich greife jetzt irgendwie so auf meine Studienzeit zurück. Vielleicht war es bei dir ähnlich, also würde mich auch total interessieren, wie du das siehst. Aber ich finde, man wird von jedem Fach schon irgendwie ein bisschen begeistert sein. Also wenn du vielleicht auch Jüngeren zuhörst, dann lernt man vielleicht gerade bürgerliches Recht und das bürgerliche Recht total cool. Oder man springt dann gleich zur nächsten Prüfung, weil das ist ja alles so aufgebaut, dass man halt eine Sache nach der nächsten halt ablegt. Dann kommst du plötzlich halt zum, keine Ahnung, Arbeitsrecht und denkst dir, interessant, Arbeitsrecht. Und ich finde, wenn man sich zu schnell irgendwie da vertieft, dann gibst du auch anderen Dingen nicht so wirklich eine Chance. Wenn ich jetzt zurückblicke auf das, was mich interessiert hat und das war so IP, IT-Recht und solche Sachen, das war so ein Mini-Skript und so ein Mini-Wahlfach und dazu hast du genau gar nichts gewusst. Aber das hat mich irgendwie einfach, das hat mein Interesse gekitzelt und da habe ich mir gedacht, das war's, ich lese mich da rein. Um auf deine Frage zurück, ich finde, eine breite Ausbildung ist gut, weil du einfach nur verstehst, worum es geht oder du weißt, wo du nachschlagen solltest. Ob man das nicht vertiefen sollte, die Kanzleien würden wahrscheinlich sagen, ja voll, why not? Weil da bildest du halt eben gleich wieder aus. Wenn man vielleicht in Richtung öffentlichen Dienst schaut oder eben alle anderen Möglichkeiten, die man noch hat mit dem Studium, ist vielleicht eine breitere Ausbildung besser. Für die persönliche Entscheidung aber, wie möchte ich mich spezialisieren oder worauf möchte ich mich spezialisieren, muss ich ein bisschen mit offenen Augen schauen und mich tatsächlich darüber informieren, was dieses Rechtsgebiet halt in der Praxis auch heißt. Weil das ist nicht das Buch. Es würde mich voll interessieren, ob du sagst, Arbeitsrecht aus dem Lehrbuch ist gleich halt eben Arbeitsrecht, was man halt in der Praxis eben erlebt. Du schüttelst schon den Kopf. 1000% nicht. Und so ist es in allen Gebieten. Ich nehme vielleicht noch ein Beispiel. Ich finde es jedes Mal lustig, wenn ich höre, dass Leute sagen, oh, ich möchte mich auf M&A spezialisieren. Sie finden Unternehmensrecht so cool, sie wollen M&A machen. Nicht so, du hast keine Ahnung, was M&A ist, was es heißt in der Praxis. Und man muss halt echt ein bisschen für sich auch recherchieren. Also wirklich ein Appell an alle, die Jus studieren. Macht die Praktika, redet mit den Leuten. Ich finde, wir haben ein bisschen vergessen, mit den Leuten zu reden und sich und uns für die Leute zu interessieren. Fragt mal nach, wie schaut wirklich dein Alltag aus? Was machst du überhaupt für Dinge und kann ich das im Studium überhaupt lernen? Und erst dann kannst du wirklich eine Entscheidung treffen. Und wenn du dann sagst, früher, das ist es, dann mach die Wahlfächer, fokussiere dich voll drauf, schau, dass du voll in diesen Bereich kommst. Und wenn du eher so der Typ bist, der sagt, ich bin mir nicht sicher, dann geh die breite Route. Es wird beides zum Teil angeboten. Du kommst derzeit nicht um das ganze Große herum. Aber man hat die Möglichkeit, sowohl ein bisschen breiter sich aufzustellen oder eben auch recht spezialisiert schon aus dem Studium rauszukommen. Nicht so, wie wir es beide, glaube ich, gerne hätten. Aber man muss halt die breite Masse ja auch irgendwie abdecken. Und das ist so eine gängige Zwischenlösung, würde ich sagen.
Die mir gut gefällt, das könnte man so machen, ja. Bei mir war es anders. Also ich glaube, deswegen habe ich mich das im Nachhinein gefragt, weil Arbeitsrecht war ziemlich am Anfang des Studiums, ich glaube am Anfang des zweiten Abschnitts.
Erste mündliche Prüfung in der Regel für die meisten.
Und mich hat das Fach sofort begeistert. Und ich wusste von dem Moment an, ich werde später Arbeitsrechtlerin. Von Anfang an. Und ich glaube, deswegen hatte ich dann im Nachhinein diese Gedanken im Kopf, so okay, aber jetzt muss ich auch noch das lernen und dieses lernen und das lernen, obwohl ich eh schon weiß, dass es Arbeitsrecht wird später im Berufsleben. Genau. Aber so wie du gesagt hast, also so wie wir es gelernt haben, ist die Praxis nicht.
Ich meine, vielleicht da noch eine Perspektive zu geben. Aber man kann sich halt, finde ich, auch immer fragen, was kann ich für mein Rechtsgebiet mitnehmen? Nehmen wir jetzt zum Beispiel Arbeitsrecht. Wenn ich Arbeitsrecht in einer größeren Struktur mache, dann werde ich früher oder später bei DDs mitmachen, also bei Due Diligence. Da muss ich halt auch wissen, wie sowas abläuft. Und ich muss verstehen, was für einen unternehmensrechtlichen Kontext das für das Unternehmen hat. Strafrecht plötzlich lernen, kann ich mich fragen, kann ich halt als Dienstnehmer sowas begehen? Wie schaut es eigentlich bei den Arbeitgebern? Was ist mit dem Finanzstrafrecht? Ganz häufig, was auch in Unternehmen eben vorkommt. Also man kann sich schon fragen, woher kommt eben das Ganze und wie kann ich für meinen Rechtsbereich halt das Maximum rausziehen und da eben Konnexe knüpfen. Man muss aber auch kreativ sein, muss man auch dazu sagen. Aber ich finde, das ist vielleicht eine kleine Hilfe, wenn man vielleicht eh schon weiß, okay, das will ich machen. Dann kann ich vielleicht auch besser meine Kollegen verstehen und meinen Weg vielleicht erfolgreicher gehen. Wer weiß.
Und das ist das, was immer so verwoben ist. Also es ist so schwierig, immer ein Rechtsgebiet getrennt von allen anderen zu betrachten.
Genau. Die verweisen aufeinander auch, also die Gesetze auch oft, deswegen geht es auch überhaupt nicht anders.
Und ich finde, wir Juristinnen arbeiten ja auch so. Also ich finde das dann immer so lustig, wenn nicht Juristinnen kommen und sagen, ich habe das im Internet gelesen, ich weiß, wie das geht. Und ich denke mir dann, da bin ich mir nicht so sicher, weil okay, du hast jetzt vielleicht das gelesen, aber du weißt nicht, welche Auswirkungen es auf das oder jenes haben könnte. Ich würde das Besondere dann an uns sagen. Ja, genau. Ich habe auch gelesen, dass du als Konzipientin gearbeitet hast und dass du total begeistert warst und das wirklich geliebt hast. Aber du hast dich dann entschieden, den Weg mit den Paragrafinnen zu gehen. Kannst du uns vielleicht mitnehmen, wann kam dieser Punkt, wo du gesagt hast, ich liebe es, Konzipientin zu sein, ich könnte es mir so gut vorstellen, Anwältin zu werden, aber ich gehe den Weg mit den Paragrafinnen.
Ich werde das so ein bisschen jetzt im Vergleich ziehen so zur Familiengründung, weil ich weiß, extrem viele Leute machen sich irgendwann mal so die Frage, ist mein Beruf mit der Familienplanung irgendwie vereinbar? Und ich habe halt gewusst, wir haben was echt Cooles aufgebaut mit den Paragrafinnen. Also wir werden jetzt 2026 wirklich 5 volle Jahre feiern und ich freue mich riesig drüber. Und in der Zwischenzeit, weißt du, wir haben 5 Standorte aufgebaut, jetzt auch Deutschland, es ist der Podcast dazu gekommen, Mentoring, es waren so viele Sachen und wir haben einfach gemerkt, wie wir diese Branche irgendwie hinter uns hatten. Ich finde, es gibt kaum so eine Organisation in Österreich, die wirklich mit so vielen und dazu halt auch noch österreichweit halt arbeitet und dazu noch international. Und da war halt die Frage, fokussierst du dich 1000% auf diesen Beruf, auf die Mandanten? Weil du musst ja deren Interessen irgendwie im Vordergrund haben. Und vor allem, wenn du das erfolgreich machen möchtest, dann bedarf das halt einen bestimmten Fokus. Und lasse ich halt die Paragrafinnen komplett gehen. Das stand halt auch im Raum. Oder muss ich halt eine Zwischenlösung finden? Und das war halt auch eine höchstpersönliche Geschichte. Ich habe auch wirklich darunter gelitten. Also an dem Tag, wo ich gekündigt habe, ich habe geheult. Ich werde den Tag nie vergessen. Ich bin zurück in mein Büro gerannt. Ich bin zu dem Partner, für den ich gearbeitet habe, gegangen. Tränen in den Augen. Ich habe gesagt, was war's? Ich muss das machen. Der hat sofort hingenommen. Bin in dieses Büro gestürmt. Geheult, habe mir gedacht, habe ich jetzt quasi die richtige Entscheidung getroffen, was mache ich? Ist es halt das, was ich irgendwie jetzt bis zum Rest meines Lebens machen möchte? Aber irgendwie Bauchgefühl jetzt 2 Jahre später, es war die richtige Entscheidung, weil es halt meine Stärken so gut vereinbart. Also ich mache jetzt Business Development, das auch vorher gemacht, und ich konzentriere mich auf die strategischen Fragen. Und das kann ich besonders gut. Also ich beschäftige mich on the daily mit der Frage, was muss man halt heute tun, um in 20 Jahren noch als Kanzlei erfolgreich zu sein. Und das finde ich super interessant. Und ich habe irgendwie all das, was ich am meisten geliebt habe, mitgenommen. Ich bin zwar raus aus dem operativ-juristischen, aber diesen Markt und diesen Drang, was zu verändern, was ich auch bei den Paragrafinnen immer reingebracht habe, habe ich einfach mitgenommen. Aber der Moment war eben der, wo ich gemerkt habe, ich habe aber nicht mehr gewusst, wie ich das gut auf beiden Seiten machen kann. Und ich bin leider kein Mensch, der so alles halb machen möchte. Wenn du andere fragst, würden sie dir sagen, ich bin voll perfektionistisch angehaucht. Ich sehe es nicht so. Aber ich finde, die Leute sehen das selber selten. Und ja, das war irgendwie so die Geschichte. Ich werde schon ganz emotional, wenn ich darüber nachdenke wieder. Aber ich erinnere mich an den Tag, als wenn es gestern gewesen wäre.
Wie bist du dann zu Dorda gekommen?
Also ich kann es nicht oft genug sagen, Netzwerk. Das hat sich von einem Tag auf den nächsten ergeben. Ich habe gewusst, ich werde meine Stelle als Konzipientin aufgeben müssen. Dann habe ich mir auch sehr lange überlegt, wo gehe ich jetzt hin? Also gehe ich jetzt in ein Unternehmen? Mache ich wirklich 24/7? Aber wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist es auch noch nicht so das, worauf ich mich 1000% fokussieren möchte. Und das war Zufall. Also das war halt Netzwerk und die haben wen gesucht. Und die haben mir gedacht, was? Ich gebe dem jetzt mal eine Chance. Und das hat super gepasst. Und die Kanzlei habe ich eben von den Paragraphinnen gekannt. Fand ich super. Und jetzt bin ich da.
Hast du dir eigentlich im Studium schon etwas aufgebaut? Also Stichwort eben Netzwerk.
Also ich kann es nicht oft genug betonen. Ich finde, wir haben so einen engen Blick auf dieses Studium. Ich verstehe es, ganz ehrlich, die Bücher sind riesengroß. Die Prüfungen sind umfangreich. Verstehe ich. Aber das ist nicht das, was uns später halt in der Praxis erfolgreich macht oder besonders macht. Vielleicht um ein paar Zahlen zu nennen, wir haben hunderte und hunderte Just-Absolventinnen und Absolventen pro Jahr in Österreich. Ihr habt alle den gleichen Abschluss oder halt vergleichbaren Abschluss, egal ob man halt ein LLM macht oder ein Magister. Und da muss man sich halt schon die Frage stellen, warum sollen jetzt diese Kanzlei, dieses Unternehmen, öffentlicher Dienst genau mich nehmen? Und das wird nicht ein Abschluss sein. In der Regel sind auch die Noten halt ein Thema. Komplett anderes Umfeld, aber muss man nicht drüber reden. Aber ich habe immer gewusst, okay, ich brauche noch was on top, damit es interessant wird. Du musst auch eine Persönlichkeit sein. Und ich finde, da geht es wirklich um strategische Karriereplanung. Wenn ich weiß, ich möchte so wie du Arbeitsrecht machen, dann werde ich schon langsam beginnen, mich halt zu den arbeitsrechtlichen halt Veranstaltungen zu bewegen. Zu schauen, was gibt es da überhaupt? Vielleicht gibt es von der Kammer was. Vielleicht möchte ich mir halt alle Seiten schauen. Vielleicht gibt es ein Open Door Day halt beim Arbeits- und Sozialgericht, unterschiedlich ist. Aber ich habe sehr strategisch drauf geschaut und mir war es immer sehr wichtig zu wissen, ich baue mir halt ein Netzwerk, auf das ich mich halt auch verlassen kann. Das sind auch Freundschaften, das sind auch ehrenamtliche Institutionen und Organisationen gewesen und man kann es auch gut kombinieren. Also ich finde, wir machen halt dieses Thema Netzwerken ein bisschen zu was Negativem, weil man sich denkt, okay, ich muss halt immer Nutzen von meinem Netzwerk haben. Ich sehe das ein bisschen anders, weil zum Teil sind das halt wirklich gute Freunde, die dich halt einfach nur auf Opportunities hinweisen können und wollen. Und das sollte man wirklich nicht unterschätzen, egal wohin man geht. Nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern auch beruflich gesehen. Ich finde es so witzig. Würde mich interessieren, ob du auch diese Situation erlebt hast. Ich habe das Gefühl, wir werden voll auf Konkurrenz getrieben im Studium, oder?
Ja, absolut. Also zu 1000%. Ich sage immer, es ist Juridikum-Ellbogen-Taktik. Also du musst mal Leute finden, die dich wirklich unterstützen wollen, im Studium schon, oder du bist allein unterwegs. Also ja.
Und ich habe es auch erlebt, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, sie hat an der TU studiert. Die haben alle ihre Unterlagen geteilt. Alles. Da hat man sich so irgendwie gegenseitig aufgebaut und bei uns, also Gott bewahre, du gibst mir einen ausgearbeiteten Fragenkatalog. Bei deinen Notizen, mein Gott, wie furchtbar. Wurscht, ist einfach so, wie es ist. Was ich aber lustig finde, ist, dass wir vergessen, dass das dann im Leben Kollegen sind. Das ist vielleicht genau die Richterin, die in 10 Jahren vor dir sitzt, mit der du plötzlich irgendwie kollegial umgehen musst, weil du willst ja was von ihr, egal halt wie gut deine Schriftsatz ist und wie gut du dich bemüht hast. Oder das ist ja vielleicht genau die Person, die bei dir später am Verhandlungstisch ist. Und in der Regel, du arbeitest ja auch in einem großen Unternehmen, ich in einer großen Kanzlei, das sind Leute, die gegenüber sitzen und wo es hart auf hart kommt und deren Unterstützung brauchst. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach nur so eine lustige Sache, weil ich mir denke, man soll ja wirklich in diese Beziehungen investieren, weil sonst bist du aufgeschmissen. Und ich bin auch ein wirklicher Alleingänger. Ich bin ein Typ Person, die einfach sagt, ich kann alles selbst, gib mir Zeit, ich kann mir alles ausarbeiten. Das ist, finde ich, auch so das Juristische, was wir irgendwie lernen. Aber man soll auch wirklich auch auf dieses Netzwerk vertrauen können. Also es ist eine Investition wert.
Und ich finde es so schade, dass wir das so erleben im Jus-Studium und dann uns das ja auch irgendwie aneignen, dass wir eben allein unterwegs sind, Ellbogentaktik, man schaut darauf, dass man selber weiterkommt und alle anderen sollen auf der Strecke bleiben. Ich verstehe es bis heute nicht, ich finde es auch wahnsinnig schade. So wie du sagst, im späteren Berufsleben begegnen wir wahrscheinlich diesen Personen. Und ich finde, es hat auch überhaupt keine Vorteile, weil was bringt es denn so alleine unterwegs zu sein, egal jetzt ob im Studium oder später im Berufsleben. Also
Eine gute Frage. Ich habe mir sehr oft die Frage gestellt, auf woher kommt das überhaupt? Und meine Erfahrung war immer, dass die Leute sich viel zu sehr nur mit dem Studium beschäftigt haben. Und da komme ich halt wieder auf dieses Thema zurück: umfangreiche Prüfungen, umfangreiche Literatur, was auch immer. Ich glaube, du wirst auch so die eine oder andere Person kennen, die gesagt hat: Nein, ich muss um in der Früh in der Bib sein. Und ich gehe bis 22 Uhr nicht raus. Und dann macht das halt 4 Jahre. Oder halt länger. Also die durchschnittliche Studiendauer ist bei 6 Jahren. Nur, oder mehr sogar mittlerweile. Mach das halt 6 Jahre und schau halt, wie weit du kommst mit sozialen Kontakten und so weiter. Und man darf aber auch nicht vergessen, wir reden jetzt nicht nur über ein Netzwerk von Juristinnen und Juristen. Es geht auch um Freundschaften aus der Schule, aus dem Umfeld, die vielleicht keine Juristen sind. Und in die zu investieren, zahlt sich auch wirklich aus. Man darf halt nicht irgendwie, finde ich, diesen, das heißt so, Ambition Trap unterfallen, dass man sagt, okay, was war's, ich kämpfe mich durch diese Bücher, durch die Prüfungen, ich mache alles perfekt, dann bin ich halt fertige Juristin oder fertiger Jurist und dann beginne ich meine Karriere aufzubauen. Das beginnt viel, viel früher. Man soll halt für sich auch eine gute Balance finden. Wird nicht für jeden gleich sein, aber mein Tipp an alle, die eben zuhören, ist, investiert wirklich in das. Weil früher oder später eure Bücher und Kodizes und alles andere wird euch nicht euer ganzes Leben lang tragen. Und ich komme auf das zurück, was du gesagt hast. Man startet auch mit null. Also, du weißt nichts. Es ist zwar die gute Grundlage, aber im Endeffekt weißt du wirklich nicht viel.
Hast du mit den Paragraphen vielleicht auch deswegen gestartet? Also war der erste Gedanke, ich möchte ein Netzwerk aufbauen, oder hattest du eine ganz andere Vision?
Ich hatte eine komplett andere Vision und das war Zufall. Wir haben ja zu Beginn geredet über diesen Praxisbezug. Und ich bin mit dem aufgewachsen, das fand ich super. Ich fand es spannend, wie du mit der Gegenseite umgehst. Ich fand es spannend, wie du Mandantenmanagement machst, wie du akquirierst. Die Teile fand ich besonders. Und was ich bekommen habe, waren halt so leere Paragraphen, die ich nicht verstehen konnte und überhaupt keine Soft Skills. Und ich habe mir irgendwann mal auch genauso wie du die Frage gestellt, wo geht dann die Reise hin, was mache ich, wie will ich halt meine Zeit irgendwie investieren. Und mich hat immer interessiert, was die anderen machen. Bevor wir die Folge begonnen haben aufzunehmen, hast du selber gesagt, mir hat selber so interessiert, wie man dorthin kommt und die Menschen. Und so ähnlich war es bei mir. Und ich habe dann einfach in der Corona-Zeit begonnen, unterschiedliche Leute zu fragen, so hey, wie schaut eben dein Tag aus als Immobilienanwalt oder als, wen hatten wir damals noch zu Beginn? Immobilienanwalt, M&Aler, unterschiedliche Berufe, weil ich einfach dahinter die Kulissen blicken wollte. Und ich wollte wissen, was braucht man, um in euren Bereichen halt erfolgreich zu sein? Weil das sagt ja niemand. Du weißt es nicht. Und so sind die Paragraphen irgendwie geboren. Also, ohne die ganze Geschichte zu erzählen, da könnten wir stundenlang drüber reden. Aber die Idee war, ich will einfach diesen Praxisbezug herstellen und ich will mit allen Formaten, die wir heute haben, das Wissen vermitteln, was dir sonst niemand sagt. Egal, ob es eben persönliche Geschichten sind oder eben Skills, die im Studium zu spät kommen oder einfach auch Türen öffnen können, weil du sonst nicht reinkommst. Und mit dem sind wir auch sehr, sehr erfolgreich. Und all das wäre halt heute nicht möglich gewesen ohne unserem riesigen Team. Also mit Blick zu Deutschland, wir sind heute über 100 Personen, die Tag ein, Tag an, aus daran arbeiten. Und alles eben mit dem Ziel, junge Juristinnen zu fördern, damit sie nicht auf ihrem Weg und eben diesen Weg nicht alleine gehen müssen.
Weil ihr habt, oder du hast eine Lücke gesehen und versuchst sie zu schließen und das mit Erfolg und das ist wirklich schön, weil ich glaube, es hilft schon sehr, das, was ihr macht. Und ihr macht auch so viel, das ist vorhin selber erwähnt, ihr habt es auch in dem Podcast, ihr macht Mentoring, seid nach Deutschland expandiert, also wirklich, wirklich viel. Wie entstehen denn eure Ideen oder wie entscheidet ihr, was ihr wirklich umsetzen möchtet?
Zwei Wege. Erstens, weil wir selber diesen Weg gegangen sind, dann wissen wir schon gleich, hey, das hätte uns total interessiert und dann versuchen wir das alles so in einen Topf zu werfen und eben die richtigen Partner für die Umsetzung zu finden. Oder wir fragen unsere Mitglieder. Also bei jedem Event, bei jedem Format versuchen wir auch mit den Leuten zu reden und zu fragen, was könnten wir besser machen, was würde dich noch interessieren. Und so kommen halt die Ideen auch raus. Und in einem zweiten Schritt reden wir dann mit unseren Partnern zusammen, schauen, wer ist halt dafür geeignet, dieses Thema so authentisch wie möglich zu transportieren. Und das ist wirklich ein Prozess. Also wir planen unsere Dinge meistens ein Jahr im Voraus. Und das ist ein Riesen-Effort, halt die unterschiedlichen Standorte zu koordinieren und alles, was wir haben, so erfolgreich wie möglich zu präsentieren. Was ich immer sehr enttäuschend finde, muss ich sagen, weil wir gerade vorher auch noch über das Studium geredet haben, ist, dass die Leute sehr viel davon wahrnehmen und Angst haben zu kommen. Und das ist ein Effekt, der wirklich spürbar ist. Wir hören das immer wieder so, ja, wir kennen euch und ihr macht super Arbeit, aber ich bin zum Beispiel noch nicht weit genug im Studium, um Mitglied zu werden. Oder ich kann mich noch nicht irgendwie damit auseinandersetzen, weil ich bin nicht noch so weit oder ich bin nicht gut genug, um dabei zu sein. Und diese Angst wünsche ich mir, dass ich den Leuten wegnehmen könnte, weil ihr werdet nie einen sichereren und offeneren Rahmen haben, diese Branche zu erleben als bei uns. Und wenn ich als Studentin das hätte, wäre mein Weg sicher ein komplett anderer gewesen und viel, viel leichter. Also an alle, die zuhören, bitte kommt vorbei und habt keine Angst, weil was soll euch passieren? Ihr werdet in einem schönen und normalen und herzlichen Rahmen dabei sein.
Ist das vielleicht so ein Frauenphänomen? Darf ich das so sagen? Dass wir wieder alles versuchen, zu 100% perfekt zu machen, um erst dann davon überzeugt zu sein, dass wir irgendwo dabei sein können oder etwas machen zu können. Also das klingt für mich wieder so typisch, ja, etwas, was wie Frauen denken einfach.
100%. Und deswegen zahlt sich es auch voll aus. Also das sind nur Frauen. Also wir freuen uns irgendwie über jede Einzelne, die halt dabei ist. Und ich finde, der Gedanke, den wir von Beginn an hatten, ist, wir wollen wirklich halt dieses Wissen vermitteln und das, was halt sonst nicht gesagt wird. Und in der Hoffnung, dass diese Frauen dann später ihren Weg genauso authentisch gehen können und dieses Wissen aber aktiv weitergeben. Und nur so kann man halt wirklich eine Branche verändern. Und wenn man sich, finde ich, jetzt schon dem verschließt und dann später denkt, erst später mache ich mir Gedanken drüber, ist es in der Regel zu spät, weil man wird halt keine Zeit haben dafür. Also ich vergleiche das immer ein bisschen mit Reisen, indem ich mir denke, wir haben alle gesagt, erst wenn ich arbeite und wenn ich mehr Geld habe und wenn ich das erledigt habe, dann werde ich viel reisen. Und plötzlich bist du in irgendeinem Job, dann hast du 5 Wochen Urlaub pro Jahr, davon wirst du vielleicht 4 aufbrauchen, daneben arbeiten und dann gehst du halt auf große Reisen. Das geht nicht. Und so ähnlich ist es halt auch bei solchen Skills und bei dem Thema Netzwerken. Man sollte auch früh in das investieren. Und ja, du hast absolut recht. Wir als Frauen nehmen uns meistens zurück und sagen, ich schaue mir das mal an, wenn ich bereit bin. Und ich finde, man muss ein bisschen auch Mut haben, dabei zu sein und sich zu denken, was, ich probiere es mal. Ich gehe einmal hin, wenn es mir nicht gefällt, muss ich es nicht wieder machen. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Ihr habt auch ein Buch geschrieben, und zwar Just Between Us. Ich finde den Titel übrigens super genial. Wie ist da dazu die Idee entstanden?
Vielleicht, was man noch im Voraus sagen muss, ist, wir haben versucht, wirklich mit jedem von unseren Formaten eine Zielgruppe zu treffen. So ähnlich halt, wie du das mit deinem Podcast machst. Also die Podcasts hören sich zum Beispiel die Leute an, die nicht so viel Zeit haben, zu den Events zu gehen, weil sie vielleicht zeitlich gebunden sind. Unsere Events sind meistens am Abend, damit man halt die Gruppe auch abdecken kann, die lernen geht oder halt tagsüber eingebunden ist. Und das Buch war eben für all die Personen, die sich nicht trauen zu kommen. Sage ich auch sehr, sehr ehrlich, weil wir sehen auch gerne die Personen, die sagen, ich schaue mir das mal an, ich blätter mich durch und vielleicht dann habe ich das Gefühl, dass ich eine Wissensbasis habe, mit der ich weiterarbeiten könnte. Ja, und wir haben irgendwie teamintern unser komplettes Wissen halt geballt. All das, was wir gerne über das Studium gewusst hätten, sei es Skills, die man braucht, all die Themen, über die wir heute eigentlich geredet haben. Wie gehe ich durch das Studium? Wie schaut es mit der Spezialisierung aus? Wie wichtig sind Auslandserfahrungen? Was mache ich nach dem Studium? Was kann ich überhaupt alles mit JUS machen? Also all die Themen, die wir gerne früher gewusst hätten und die wir einfach nicht in allen Events nicht dauernd bespielen können. Also eine sehr, sehr bewusste und sehr strategische Entscheidung.
Paragraphinnen, irgendetwas, was euch extremst herausgefordert hat, wo du sagst, puh, das war wirklich nicht einfach, aber wir haben es geschafft.
Also wirklich viele Sachen. Zu Beginn halt wirklich diese Branche für die Frauenförderung zu begeistern. Man muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind zum richtigen Zeitpunkt gestartet. Ich finde, heute ist dieses Thema Frauenförderung ein bisschen irgendwie nach hinten gerückt und viel mehr hört man jetzt so ESG und KI und solche Sachen. Also es gibt da durchaus Trendthemen, die gerade aktuell waren. Und ich habe das Gefühl, wir haben zum richtigen Zeitpunkt begonnen. Aber was uns auf jeden Fall herausgefordert hat, waren zwei Sachen. Erstens die Partner dafür zu begeistern, Leute zu investieren, die extern sind. Du hast zu Beginn, wo wir begonnen haben zu sprechen, gesagt, die Kanzleien oder die Unternehmen müssen auch in die Mitarbeiter investieren, in die Ausbildung. Das heißt, die Ressourcen, die Leute zur Verfügung haben, investieren sie logischerweise in Leute, die denen am nächsten sind. Also es ist durchaus eine Herausforderung zu sagen, was warst du, nimmst jetzt Zeit, in der Regel so einen halben Tag, um etwas vorzubereiten, nachzubereiten und so, um dieses Wissen an Leute zu transportieren, die dir vielleicht nichts bringen. Also da mussten wir schon wirklich dafür kämpfen, die Leute zu begeistern. Und Gott sei Dank haben wir österreichweit echt viele gefunden, die mit uns eben diesen Weg gehen wollten. Aber es war zu Beginn eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung waren die Mitglieder. Nicht sie zu begeistern, sondern sie wirklich zu motivieren, zu kommen und sich zu trauen. Ich glaube, in einer anderen Podcast-Folge habe ich nämlich auch darüber geredet, dass bei unserem allerersten Paragraphinnen-Event niemand geredet hat. Die Leute sind gekommen, sie haben sich hingesetzt und sie haben die Notizbücher rausgenommen und einen Stift und waren bereit mitzuschreiben, so Vorlesungsstyle. Und diese Community so zu pflegen, ist wirklich eine Challenge. Und ich glaube, du wirst das sicher aus der Arbeit kennen, das ist überall so. Die No-Shows sind ein Thema. Also seit der Corona-Zeit ist diese Verbindlichkeit zu, ich melde mich wofür an und ich komme, nicht mehr gegeben. Das heißt, wir müssen auch sehr strategisch mit unserer Eventplanung umgehen und wir müssen von Monat zu Monat so einen Spagat schaffen von Partnern, die in der Regel nicht viel Zeit und nicht viele Ressourcen zur Verfügung haben und Mitglieder, die Interesse haben. Und dann hast du eben die Leute, die viel investieren. Und Mitglieder, die sind interessiert, aber die kommen nicht. Und dann müssen wir wieder die Leute dafür begeistern, wieder ihr Wissen zur Verfügung zu stellen. Und das geht in der Regel nicht, weil wenn sie sagen, naja, ich habe schon alles gemacht, aber wenn die Leute nicht wollen, dann mache ich es vielleicht ein zweites Mal nicht oder nicht zu dem Thema. Wir versuchen irgendwie beide Seiten gleich einzusprechen und so eine vermittelnde Rolle zu haben. Und das ist nicht immer easy, aber wir schaffen es.
Das glaube ich, weil ihr bietet auch wirklich viele Veranstaltungen an.
Über 100 Events pro Jahr.
Richtig viel. Und dann habt ihr auch noch andere Formate. Also es ist ja nicht nur das, das kommt ja auch noch hinzu. Vielleicht einen kurzen Switch, weil du jetzt auch Partnerinnen angesprochen hast. Generell Frauen in Kanzleien. Ich glaube, das wurde mal ausgehoben. Man sieht, dass genauso viele Frauen absolvieren, also das Jurastudium absolvieren wie Männer. Und dann, weiter man hochkommen möchte, ja, einfach vereinfacht gesagt, so weniger Frauen sieht man dann. Und bei den Partnerinnen hat man dann eine geringere Frauenquote. Warum glaubst du, verändert sich hier so wenig oder so langsam?
Ich komme wieder auf das unbeliebte Thema zurück. Es entspricht aber der Wahrheit. Es ist historisch so gewachsen. Wenn ich arbeite bei Dorda, wo wir halt auch eine weibliche Managing-Partnerin haben, die total hinter dem Frauenthema steht und das seit Jahrzehnten. Und wir haben zum Beispiel sehr stark auf Frauen gesetzt, relativ früh, in der Hoffnung, dass sie halt eben bleiben. Und diese Ergebnisse sieht man jetzt erst. Oder die beginnen langsam sichtbar zu sein. Aber das war halt auch eine bewusste strategische Entscheidung vor mehreren Jahrzehnten, so blöd wie das klingt. Und wenn wir uns jetzt große Strukturen generell anschauen, dann merkt man halt auch, dass das, pardon my French, das ist die ältere Liga. Die wird irgendwann mal ausscheiden. Und die Jüngeren werden nachkommen. Und diese Wende, finde ich, werden wir auch sehen. Die wird aber sicher noch 10 Jahre dauern. Ich schaue nämlich immer sehr gerne, wenn ich mich halt über Arbeitgeber, Kanzleien, Unternehmen informiere, wie deren Mittelstruktur ausschaut. Weil die interessiert mich zum Beispiel am meisten, weil ich weiß, das sind die Leute, die nachfolgen werden. Aber es ist wieder halt eine Veränderung, die man abwarten muss. Warum ist es so? Dem klassischen Frauenbild leider zu verdanken. das ich überhaupt nicht unterstütze. Es sind sicher auch die strukturellen Veränderungen, die es heutzutage gegeben hat. Man hat ja früher keine Unterstützung gehabt. Das Thema Familie war total im Vordergrund. Ich habe extreme Hoffnung, dass sich das in Zukunft verändern wird, weil auch die Partner sich ändern. Also nicht die Partner in Kanzleien, sondern auch die Ehepartner, die Lebenspartner. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich mit der nächsten Generation von jungen Anwälten rede, die haben plötzlich die gleichen Bedenken wie ihre Partnerinnen oder Partner. Das heißt, diese Wende ist schon da, die ist spürbar. Die Leute wollen so arbeiten, so selbstbestimmt arbeiten wie möglich, warten müssen. Es ist leider halt die traurige Realität. Ich würde mir auch wünschen, dass es viel leichter geht. Aber man merkt, die Mandanten fordern das, der Markt fordert das und der Mindset hat sich auch geändert. Und ich sage es jedes Mal dazu, aber es ist so, auch die Definition von Erfolg hat sich geändert. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir als die nächste Generation das super sexy finden, von Tag bis Nacht zu arbeiten und alles da reinzustecken, ohne halt auch Zeit für Familie zu haben, für Hobbys, für meine Persönlichkeit. Und diese Wende hat man, finde ich, in unserem Beruf, aber auch auf Mandantenseite. Also das ist nicht etwas, was nur für die Rechtsbranche zutrifft.
Auch so wie du, ich glaube, ich muss da mal eine eigene Folge drüber reden, weil das ist ein Herzensthema von mir. Auch unabhängig von der Rechtsbranche generell. Ich habe das Gefühl, dass, beziehungsweise nicht nur das Gefühl, es gibt Studien dazu, das fehlt in diesem Umdenken. Und das betrifft aber nicht nur Männer. Ich finde, es gibt auch sehr viele Frauen, die auch noch dieses Denken haben mit also Kinder, die gehört zu mir und so weiter und der Mann soll arbeiten gehen etc. Da gibt es ja auch schon Studien dazu, du merkst, ich beziehe mich gerne auf Studien, dass wenn genauso viele Männer wie Frauen in einem Unternehmen sind, das Unternehmen viel erfolgreicher ist, als wenn zum Beispiel ein Unternehmen nur von Männern geleitet wird. Weil einfach das Denken der Frauen ganz anders ist und diese Kombination zwischen den beiden. Und ich finde, da muss so viel getan werden. Angefangen von Kinderbetreuungsmöglichkeiten bis gesellschaftliches Umdenken. Also da sind so viele Themen, die da dran hängen. Und ja, ich würde mir auch wünschen, dass sich da wirklich etwas verändert, dass wir mehr Frauen in den oberen Etagen sehen, sei es jetzt als Partnerinnen oder als Vorstände, in Aufsichtsräten, einfach überall.
Vielleicht, was ich an dieser Stelle noch einwerfen möchte, und es ist eine sehr realitätsnahe Sicht auf die Dinge. Ich finde auch etwas, was man hinter den Kulissen oft nicht sieht und worüber man nicht spricht. Wenn man sich halt alle Strukturen anschaut, ich rede jetzt nicht von Kanzleien, ich rede auch von Unternehmen, öffentlicher Dienst, alles. In der Regel haben wir oben eine ältere Partnerschaft. Das sind die noch Entscheidungsträger sind. Die haben ja die Macht, diese Strukturen zu steuern. Drunter haben wir so einen Mittelbau, der irgendwann mal diesen Weg nach oben gehen wird, aber die müssen nach den Spielregeln von den Oberen mitspielen. Das ist einfach so. Weil die entscheiden ja, wer später halt in diese Rolle kommen wird, in der Regel. Und unten haben wir diesen jungen Bubble von der Next Gen, die halt all diese Förderungen und Unforderungen stellt an das Unternehmen, an die Leute. Und ich möchte das nur allen Zuhörerinnen mitgeben, weil ich finde, es trifft auf alle Branchen und es trifft auch auf alle unterschiedlichen Institutionen auch zu. Diese Mittelschiene ist unter dermaßen viel Druck, weil die wissen ja, dass die Next Gen es anders haben möchte und dass die Branche sich ändert. Sie spüren es ja auch. Also ich zähle mich zum Teil auch dazu. Ich merke, ich bin halt in einer, sagen wir so, anderen Branche groß geworden. Ich arbeite, seitdem ich in meinem zweiten Semester war. Also das ist schon viele, viele Jahre her. Und ich merke aber auch, dass die nächste Generation halt komplett anders arbeiten möchte. Und wenn ich mich jetzt so als Mittelschiene nehme, du musst beide Seiten halt irgendwie verstehen und beide Seiten mitspielen. Und hier bleibt in diesem Mittelbau sehr viel Arbeit hängen. Und ich finde, das sind die Leute, für die wir was tun sollen und die wir am besten möglich unterstützen sollen. Das sind gerade vielleicht die Jungpartner, die nächste Generation an Entscheidungsträgern. Die federn so wahnsinnig viel ab von dem, was man heute nicht sieht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, würde mich interessieren, wenn du an deine ersten Arbeitserfahrungen denkst, wie ist mit dir umgegangen worden? Und wie das vielleicht, oder wie du heute mit jüngeren Leuten unter dir umgehst.
Ich habe auch so wie du früher angefangen zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar schon im ersten Semester und dann im zweiten Semester bin ich in einer Kanzlei. Und für mich war das selbstverständlich, dieses ich muss arbeiten, weil das gehört einfach dazu. Und die Anforderungen waren noch schon hoch von den Partnerinnen, von den Anwältinnen. Wenn du da bist, dann arbeitest du, dann bist du zu 100% da und dann machst du das auch. Was mich heutzutage ein bisschen stutzig macht, ich sehe das auch so wie du mit der Work-Life-Balance und wir wollen nicht 24/7 arbeiten und ich finde das auch nicht realistisch. Die Generation aber nach uns oder nach mir, die haben dann wieder einen ganz anderen Mindset. Die sagen, ich will aber nur Teilzeit arbeiten. Und da weiß ich dann nicht, funktioniert das? Also aus mehreren Perspektiven funktioniert das systemtechnisch, weil unser System in Österreich ist so aufgebaut,
Darauf ausgelegt, ja.
ja genau, ist nicht darauf ausgelegt. Funktioniert das aber auch für die einzelne Person? Also ja, natürlich würden wir wahrscheinlich alle weniger arbeiten wollen, stundenmäßig, aber können wir uns das Leben, was wir gerne leben wollen, dann überhaupt leisten? Das ist wieder so ein eigenes Thema. Und ich frage mich dann, okay, gut, dann passen wir uns an, aber bis zu welchem Grad? Also ich finde dieses Thema ein bisschen schwierig. Also ich bin ganz bei dir mit 24/7 arbeiten, nein. Ich glaube, deswegen fallen auch viele Frauen dann in diesen höheren Positionen aus, weil sie einfach sich denken, ich möchte den Fokus aber nicht nur auf die Arbeit legen. Aber dieses nur Teilzeit arbeiten oder nur geringfügig arbeiten, ich weiß nicht, ob das wirklich die beste Lösung ist. Und ich bin da ein bisschen zwiegespalten mit diesem Thema und ja,
Bin ganz bei
schwierig.
dir. Kann man wahrscheinlich auch Stunden darüber diskutieren, auf so unterschiedliche Blickwinkeln. Ich finde, was man aber vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, ich glaube, ich habe das Gefühl, die Leute wollen selbstbestimmter arbeiten. Das muss man sich, finde ich, auch erarbeiten. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen kommt. Die fordern auch eine höhere Transparenz, was ich persönlich gut finde, aber man muss es auch bis zu einem gewissen Grad auch verstehen, dass nicht alles möglich ist. Aber insbesondere halt, wenn ich jetzt Alltag denke. Bei mir war es zum Beispiel so in meinen ersten Jobs, du hast die Zeit abzusitzen. Egal, wenn es was gibt oder nicht gibt, die Zeit ist abzusitzen. Wo der Mandant irgendwas gebraucht hat, dann muss das heute gemacht werden, koste es, was es wolle. Ohne dass der Mandant sagt, das ist dringend, zum Beispiel. Und diese Order sind sehr, sehr klar kommuniziert worden. Und ich merke, wenn ich jetzt an diesen Mittelbau denke, die federn extrem viel ab. Die bekommen das von den Mandanten, vielleicht von den älteren Partnern, von anderen Führungskräften mit. Und die sagen, was war's, okay, es ist nicht so wichtig. Und ich weiß, die Person unten, keine Ahnung, hat heute Theaterkarten. Die denken an diese Theaterkarten. Die wissen, dass sie halt diese Zeit nehmen sollen und das kann auch morgen erledigt werden. Oder man kann es delegieren und das wird halt in 2 Tagen erledigt werden. Was ich sagen möchte, ist, egal welche Branche, inklusive die Rechtsbranche, dieser Mittelbau wird der sein, der diese Veränderungen in den nächsten Jahren tragen muss. Und ich habe das Gefühl, wir sind zum Teil sehr ungeduldig mit diesem Mittelbau. Wir stellen auch sehr, sehr hohe Anforderungen, weil das in der Regel halt unsere direkten Vorgesetzten sind. Also nicht die oberste vielleicht Führungsetage, sondern halt gerade die, die am Weg dorthin ist. Und man denkt sich, warum machst du das nicht gleich anders? Und das sind halt wirklich die, mit denen wir ein bisschen mehr, auf Englisch sagt man so schön, Grace haben sollen. Man soll ein bisschen herzlicher mit denen umgehen und ein bisschen mehr auf die schauen. Man verändert es nicht von heute auf morgen. Und ich habe das Gefühl, die soll man halt ein bisschen besser unterstützen können.
Vor allem, so wie du sagst, ich glaube, das ist auch so ein Phänomen in Österreich, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, dieses Zeitabsitzen. Also Hauptsache, du sitzt deine Zeit, aber auch wenn du nichts mehr zu tun hast, du hast hier zu sein. Genau das, was ich eben angesprochen habe am Anfang in der Kanzlei, du hast hier zu sein zu 100%, ist mir jetzt egal, ob du was zu tun hast oder nicht.
Ja,
Und das,
Däumchen drehen.
genau, und das verstehe ich dann auch nicht. Sich mehr auf die Effizienz fokussiert. Hauptsache die Arbeit ist erledigt, gut erledigt natürlich. Ob ich jetzt 10 Stunden dafür brauche oder 5, weil ich so effizient bin oder die Erfahrung habe.
Also wenn du wirklich eine Folge machst, wie sich das Arbeitsrecht ändern müsste, damit man so ein System tragen kann, ich werde die Erste sein, die dazuhört. Weil mich würde es auch total interessieren, weil ich bin Gleitzeit ist ein Fremdwort, mehr oder weniger. Und wie du sagst, ja, das sind so viele Regelungen, die entweder mit dem ganzen halt Ding zusammenhängen, sei es Homeoffice, Remote Work, was auch immer, ja. Nicht bloß nicht im Ausland arbeiten. Also würde mich voll interessieren. Also wenn du die Folge machst, ich höre gerne zu, weil ich glaube, da könnte man auch einiges ändern.
Ja, ich überlege es mir. Du hast vorher noch angesprochen, Erfolg. Was bedeutet Erfolg für dich persönlich?
Es ist so schwierig. Exkurs, wie spreche ich halt das sehr kurz? Ich habe vor kurzem so einen Mini-Leadership-Kurs gemacht und da war einer der Module war wirklich, dass du dich mit der eigenen, mit deiner persönlichen Definition von Erfolg auseinandersetzen musst. Und ich konnte es halt für mich nicht definieren, weil die Anforderungen war, du solltest es loslösen von allem, was so gesellschaftlich dir beigebracht wurde. Also von dem, was deine Eltern als Erfolg definieren, von dem, was du materiell als Erfolg definierst. Und der Satz war, wenn niemand von dem, was du machst, lesen, hören, sehen, mitbekommen würde, wann würdest du das Gefühl haben, du bist erfolgreich? Also ich war total geflasht, weil ich bin sehr, sehr lange mit dieser Frage gesessen. Ich kann es für mich noch nicht beantworten, weil es eben so losgelöst sein sollte. Aber ich sehe wirklich Erfolg, wenn man halt, jetzt weg von dieser Definition, wenn man irgendwas bewirken kann. Wenn man das, was man bekommen hat, besser weitergeben kann. Und das zählt, finde ich, in der persönlichen Hinsicht, in der persönlichen Weiterentwicklung. Das zählt aber auch, finde ich, beruflich. Ich will halt das, was ich mache, gut machen. Das wird nicht jeden Tag gleich sein. Das wird auch nicht jeden Tag perfekt sein. Aber ich sehe wirklich Erfolg dann, wenn wir halt einen Mehrwert geschafft haben. Aber das ist, wie gesagt, höchstpersönlich und ich arbeite noch an meiner eigenen Definition. Aber ich finde, es geht schon in die richtige Richtung.
Was ich mich bei dir gefragt habe, ist, weil du bist wahnsinnig ambitioniert und erfolgreich, glaubst du, dass dein interkultureller Background dazu beigetragen hat, dass du da bist, wo du heute bist?
Ich komme ja aus Kroatien, würde man mit dem Nachnamen vielleicht nicht raushören. Aber ich bin auch bis zu meinem 14. Lebensjahr in Zagreb aufgewachsen. Also meine Familie lebt noch dort. Ich habe gerade mit denen Weihnachten verbracht, war total schön. Aber so wie wahrscheinlich auch bei dir, die Kultur ist wahnsinnig herzlich, sehr offen, sehr einladend. Ich habe wirklich kämpfen müssen. Also ich habe zum Beispiel, ich war ja in Niedersachsen, ich habe ein Auslandsjahr in Niedersachsen gemacht und dann bin ich für die Schule alleine nach Wien gekommen. Ich habe wirklich kämpfen müssen, weil du nicht mit offenen Armen empfangen wirst. Also ich finde, da muss man sich halt Dinge erarbeiten, dieses Vertrauen irgendwie erarbeiten. Und ich habe das Gefühl, es ist wirklich schwierig. Und ich habe versucht, diese Herzlichkeit in all das, was wir machen, reinzupressen. Blöd, wie das klingt, auch bei den Paragraphinnen. Wenn es nicht herzlich ist, kommst du nicht. Und warum müsste man jetzt eine Branche, die ohnehin nicht sehr einladend ist, muss man dazu sagen, noch schwieriger machen? Und ich habe schon das Gefühl, dass es mir wirklich geholfen hat. Und ich achte zum Beispiel auch sehr auf die Menschen, mit denen ich arbeite, dass es denen gut geht. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur kulturelle Gründe hat oder weil ich es einfach anders erlebt habe, aber ich habe definitiv das Gefühl, dass mir diese interkulturelle und interpersonelle Kompetenz sehr geholfen hat, wo es halt nicht nur starr abarbeiten war, sondern halt eben auch diese Menschlichkeit, die man irgendwie mitnehmen sollte.
Und ich finde, das gehört auch ein bisschen zum Thema Erfolg dazu.
Es kommt ein bisschen so, finde ich, als Trendthema in der Rhetorik zurück. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, aber diese Warmth Cues, dieses, es gibt tatsächlich auch Schulungen dafür. Das finde ich ganz absurd. Ich meine, wenn man weiß, man soll an dem arbeiten, dann bitte go for it. Ich bin die Letzte, die sagt so, bitte nicht machen. Aber es gibt tatsächlich auch Coaches, die dir diese Warmth Cues beibringen. So quasi wie du Herzlichkeit ausstrahlst, Menschlichkeit ausstrahlst. Ich finde es zum Teil halt absurd, aber ich verstehe, dass es viele Leute vielleicht auch brauchen. Aber ich finde, das Shift ist langsam da. Ich finde, wir haben uns so distanziert. Würde mich interessieren, ob du das auch so siehst. Wir haben uns so sehr entwickelt zu dieser, ich schaue mir das mal an, Gesellschaft weiterentwickelt. Social Media. Wie oft siehst du was und du kommentierst es nicht mal. Oder du sagst nicht, boah, gut gemacht. Oder das finde ich so cool, bitte weiter so. Ich finde, wir nehmen so viel halt wahr, wir nehmen alles oder sehr vieles halt eben für selbstverständlich und wir beobachten, ohne wirklich Input zu geben. Und das finde ich so schade. Also vielleicht als kleine Übung für alle, die uns zuhören. Versucht wirklich einfach mal ein nettes Wort zu geben. Wenn ihr merkt, hey, die Leute haben was echt gut gemacht, egal was für eine Kleinigkeit ist, bitte sagt's was. Wir haben es alle so hart, egal ob es Studium ist, Arbeit, wir tun alle unser Bestes. Ich finde, das Kleinste, was wir machen können, ist ein Liebeswort, was uns nichts kostet.
Ich sage das auch immer so oft, das Wort zum Beispiel Danke fällt manchen schwer. Und das ist aber so etwas Kleines eigentlich. Also es ist wirklich nicht schwierig und es hat beim Gegenüber so einen Impact, das glaubt man gar nicht. Einfach, dass man sagt Danke dafür. Oder so wie du sagst, Social Media, wenn man etwas postet, likes oder kommentierst, es dauert ja nicht lang. Und so wie du sagst, aber es ist so selbstverständlich geworden.
Ja, du hast absolut recht.
Ja, und auch was du erzählt hast, dass es da mittlerweile so Kurse gibt, das finde ich auch so interessant, weil das zeigt dann eigentlich nur eben, dass wir das verlernen. Wir verlernen diesen Skill, den wir vielleicht schon haben. Oder, das finde ich aber dann nicht mehr so authentisch, Personen, die das gar nicht haben, diesen Skill, wollen das dann erlernen.
So witzig, dass du das sagst, ich habe vor kurzem, also gerade bei den Weihnachtsfeiern, weil es war ja gerade so Weihnachtszeit und Weihnachtsfeier und plötzlich kommen alle Menschen zusammen. Und eine Kollegin hat das so gut beschrieben, weil sie bei so vielen unterwegs war und sie meinte, ach, die versuchen gerade zu menscheln. Leute, die halt wirklich irrsinnig professionell und relativ halt forsch in allem sind und plötzlich halt einmal pro Jahr versuchen sich halt diese Freundlichkeit an den Tag zu legen und also die Beziehung aufzubauen. Und ich denke, es geht nicht. Du wirst auch nicht das Beste aus deinen Mitarbeitern holen, wenn du halt nicht in der Lage bist, diese Herzlichkeit zu vermitteln.
Sehe ich genauso. In Kurse gehen und das versuchen zu lernen, wenn es nicht authentisch rüberkommt.
Schön, dass wir das so gleich sehen.
Und wieder ein sehr spannendes Thema, wo man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen könnte. Ich will aber noch ein kurzes Thema ansprechen. Und zwar die KI. Weil das ja auch. Wir werden es leider nur kurz halten können, aber vielleicht deine Sichtweise ganz kurz.
Die verändert sich jetzt schon. Also zu 1000%. Drei Punkte wieder. Ich halte mich kurz, weil wir haben schon echt lange geredet. Also Applaus an alle, die uns jetzt immer noch zuhören. Punkt 1, die Ausbildung. Also ich finde all diese manuelle Tätigkeiten, die wahrscheinlich du gemacht hast und ich gemacht habe in unseren ersten Jobs, die werden wegfallen. Und die direkte Konsequenz davon ist, dass die Ausbildung eine andere ist. In der Praxis auch. Wir haben auch, um den Bogen hier zu schließen, wir haben über das Studium gesprochen und gesagt, du kriegst dort das theoretische Wissen und in der Praxis wirst du ausgebildet. Nur diese Ausbildung fällt jetzt durch die KI oft zu kurz. Und die Mandanten sind auch nicht mehr bereit dafür zu zahlen, weil früher hast du ja auch für die Konzi-Stunden sehr gut gezahlt, für Recherchen, für Schwärzen, ganz arge Sachen damals. Und das wird einfach nicht mehr möglich sein. Das heißt, die juristische Ausbildung als solche, insbesondere diese Zeit zur Rechtsanwaltsprüfung oder zu einer anderen, die wird sich, finde ich, gewaltig verändern und auf das wird die Branche reagieren müssen und aber auch das Studium als solches. Um das Thema kommen wir gar nicht herum. Punkt 2, ich glaube, wenn man die KI wirklich gut einsetzt, werden wir auf jeden Fall einen Impact sehen, was die Effizienz betrifft. Also vielleicht wird uns das gut tun, dass wir sagen, wir arbeiten noch effizienter. Und wir werden dadurch in dieser Branche noch mehr Work-Life-Balance schaffen können, weil wir effizient und gut diese Tools umsetzen können. Das setzt aber wieder voraus, dass man weiß, wie man mit ihnen umgeht, dass die KI-Kompetenz gegeben ist und das ist nicht immer der Fall. Punkt 3, wir werden Boutiquen mehr sehen. Also die Branche als solche wird plötzlich halt viel mehr auf sehr konkrete Sachen fokussiert sein und nicht mehr auf ganz Full Service, was wir jetzt schon kennen. Weil viele Dinge können jetzt selbst erledigt werden. Das heißt, die Strukturen werden vielleicht in Zukunft ein bisschen kleiner und dafür wird man halt die Boutiquen oder Unternehmen und Kanzleien halt eher sehen. Aber das ist jetzt nur so mein Gefühl, wie das kommen wird. Aber man kann es sich nicht leisten, das nicht zu tun. Ganz ehrlich, ich habe so einen tollen Artikel gelesen vor, ich glaube, einer Woche und das war so. Heutzutage sich mit der KI nicht zu beschäftigen oder bewusst die Entscheidung zu treffen, sich mit KI nicht zu beschäftigen, ist es so, als würdest du sagen, ich will nicht lernen, wie man per E-Mail kommuniziert. Und das stimmt. Das muss man einfach hinnehmen.
So wie das Netzwerken oder eben sich schon spezialisieren im Studium, besser jetzt anfangen, als sich da zu verwehren, weil man hat dann nur Nachteile später. Liebe Dora, wie sieht die Zukunft von den Paragraphinnen aus? Vielleicht so zum Abschluss.
Gute Frage. Unser Strategiewochenende für nächstes Jahr ist erst im Mai. Aber ich glaube, wir werden uns in Zukunft einfach auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können. Und das ist eben dieses Wissen weiter zu vermitteln. Man muss nicht immer, finde ich, alles verändern. Man kann halt immer optimieren, aber wir werden uns auf unser Core-Business fokussieren. Und wir werden einfach weiterhin versuchen, die Branche zu verändern. Und wer weiß, vielleicht werden wir noch eine Grenze irgendwann mal überschreiten, weil wir haben jetzt schon viele Kollegen eben in Deutschland, auch Liechtenstein. Und wer weiß, wohin der Weg führt. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich und mit unserem Team, das de facto seit Tag 1 dabei ist, ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Und schauen wir mal, wie es unsere schlauen Köpfe irgendwie zusammenwürfeln werden.
Ich wünsche euch wirklich den allergrößten Erfolg, weil das, was ihr macht, ist so super.
Zum Schluss vielleicht noch ein Wort von mir, weil du hast ja gefragt, was gibt es Neues und in der Sekunde habe ich gar nicht dran gedacht, aber ich finde, was soll ich dazu sagen? Wir haben jetzt auch, weil wir so diese Breite halt von den juristischen Berufen aufzeigen wollten, jetzt auch eine Vorbilderreihe gestartet mit den Unternehmensjuristinnen, wo du auch ein Interview uns gegeben hast. Also für all die, die uns immer noch jetzt zum Schluss zuhören, freuen uns sehr, dass du auch deine Geschichte und dein Wissen da weitergegeben hast, weil das ist nicht selbstverständlich. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir heute in diesem Podcast sitzen und unsere Zeit halt investieren, diese ganzen Gedanken weiterzutragen. Und ja, alle, die uns zuhören, bitte schaut rein und ihr werdet wirklich eine Menge Inspiration und Know-how mitnehmen. Und so könnt ihr auch jetzt schon an eurer Karriere arbeiten.
Danke auch für diese Plattform. Wie gesagt, ich finde es super, ich finde den Verein super, ich finde es toll, dass man dazu beitragen kann, eben Wissen zu vermitteln. Das ist auch das, was ich so gern mache und deswegen auch dieser Podcast und deswegen auch mein Beitrag bei euch, weil ich das so wichtig finde und mir das damals sehr gefehlt hat. Und ich finde, wir müssen ein bisschen raus aus dieser Ellbogentaktik und Wissen nur für mich behalten. Es bringt uns nicht viel, auch wenn man das Gefühl hat, nur so kommt man selber weiter oder wird erfolgreich. Das stimmt leider nicht. Und ich kann das nur unterstützen. Also wir sollten uns gegenseitig alle unterstützen. Und ja, deswegen freue ich mich auch sehr.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Unterschreibe ich sofort.
Liebe Dora, es war eine super tolle Folge, sehr lang. Ich hoffe, wir haben die Zuhörer nicht verloren, weil es so wertvoll ist, was wir hier besprochen haben. Und dein Weg zeigt einfach, dass man nicht warten muss, bis sich Systeme verändern, sondern dass man selbst Teil dieser Veränderung sein kann. Vielen lieben Dank, dass du heute deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, deine Vision und dass du auch so ehrlich mit uns gesprochen hast.
Danke, danke, danke. Und ich freue mich auch, dass es halt wirklich Menschen gibt wie dich, die dieses Wissen überhaupt weitergeben wollen, weil ihr macht es auch möglich, das muss man auch dazu sagen. Und Appell an alle, die uns zuhören und irgendwas weitergeben wollen, meldet euch. Also mit dem Mic Drop.
Wirklich, Mic Drop, meldet euch einfach, traut euch und wir freuen uns über jeden Input. Und mit diesem Abschluss vielen lieben Dank, Dora. Und danke auch an die Zuhörerinnen, die es bis zum Ende ausgehalten haben. Und gerne teilen, gerne Wissen verbreiten, dafür sind wir da. Und ja, ansonsten bis zur
Bis
nächsten Folge. Genau, bis
bald.
bald. Tschüss.